Was wolltest du früher als Kind werden?
Ich habe eine Erinnerung. Da habe ich mit meinem Freund auf dem Feld gespielt. Mhm. Da habe ich mir ein Cockpit gebaut. Mhm. Und da habe ich mir vorgestellt, dass ich Jetpilot bin. Und dann habe ich mit dem Tower habe ich ein erdachtes Englisch geprobt und gesprochen, habe dann immer so gesagt. Insofern, das war durchaus mal auf der Liste, ein Pilot eines Jets zu werden.
Ja, spannend, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobcast, nimm dein Leben in die Hand, dem Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von Jobcast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewgäste zu ihren Berufen und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man im Job erfolgreich ist. Ich möchte die Geschichte der Menschen dahinter erfahren. Warum sind sie da, wo sie gerade sind? Wie muss man sein, um dahin zu kommen? Sie haben alle auch mal klein angefangen. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Hans ist mein heutiger Interviewpartner. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Er ist 62 Jahre alt und hat schon einen erfolgreichen Karriereweg hinter sich. Hans wohnt halb in Deutschland und halb in Brasilien. Er war über 35 Jahre lang erfolgreicher Unternehmensberater in Deutschland und hat neben McKinsey und Roland Berger große Unternehmen wie Mercedes im Marketing und Sales beraten. Hans hat sogar eine Pferdefarm in Brasilien geleitet und gibt jetzt sein wertvolles Wissen an junge Start-up-Gründer weiter und ist als Mentor unterwegs. Ich unterhalte mich heute mit ihm darüber, wie sein Karriereweg war, was er uns jungen Leuten mit auf den Weg gibt, um erfolgreich in unserem Beruf zu sein und wie er über Frauen in der Unternehmensberatung denkt. Seine Geschichte ist super interessant, aber die erzählt er dir am besten selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin heute zu Gast bei Hans hier im schönen Bad Homburg. Vielen Dank. Wir hatten schon ein kleines Vorgespräch und da hattest du mir von einem interessanten Schlüsselsatz erzählt.
Ich freue mich, dass du hier bist und finde, das ist ein ganz außergewöhnlicher Moment, dass ich einmal gesamthaft zu meiner Karriere, wenn man so will, befragt werde. Mhm. Ja, der Satz war vielleicht eine kleine Vorbemerkung dazu. Ich hatte ungefähr 5, 6 Jahre schon an meiner ersten Stelle gearbeitet, Unternehmensberatung, spezialisiert auf Marketing und Vertrieb und habe da mein Handwerkszeug gelernt. Mhm. Und es ging eine Frage in mir um, mache ich das jetzt immer so weiter oder gibt es andere große Schritte in meinem Leben? Ja, und der Zufall wollte es. Wurde ständig von Headhuntern angerufen und da war mal ein Schweizer dabei. Mhm. Und der sagte, er hätte ein sehr gutes Angebot, auch in Richtung Selbstständigkeit. Und als ich zögerlich war, weil das käme, war nicht für mich eigentlich keine richtige Haltung, einfach zuzusagen am Telefon, ja. Dann hat er mich provoziert mit einem Satz und der lautete: Herr Stickel, wollen Sie hier immer nur Angestellter sein und apparatschig bleiben oder wollen Sie in die Selbstständigkeit gehen? Mhm. Und dieser Satz, der hat dann eine ganze Weile in mir gebohrt, was wollte er mir sagen? Und logisch, das spöttische apparatschig, das bedeutet, dass man da eben ein Rädchen ist, fremdbestimmt, dass andere über einen verfügen. Während dieses Bild der Selbstständigkeit, das begann in mir zu wachsen und einmal selbst darüber zu verfügen, für wen ich arbeite, was ich arbeite und auch gewisse Freiheiten bei Entscheidungen zu treffen, das war es dann eigentlich, was dieser Satz bei mir ausgelöst hat.
Das heißt, nach 6 Jahren erfolgreich in der Unternehmensberatung, hast du dann dich dafür entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, das war dann auch keine Entscheidung, die über Nacht getroffen wurde, sondern das reifte in mir. Es gab, was den Markt anbetrifft, gab es Umstände, die das Ganze dann doch relativ schnell entschieden haben. Mhm. Nämlich in den Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren Das war eine wilde Zeit, da ging die Telekom an die Börse, beziehungsweise wurde verkauft und entstanden neue Wettbewerber. Viele Unternehmen begannen sich auf die Globalisierung vorzubereiten. Das heißt, allerorten wurden Volumen nach oben getrieben und viele unserer deutschen Unternehmen waren auf der Marketingseite noch etwas unterbelichtet. Mhm. Worauf ich hinaus will, auf einmal entstanden große Budgets für externe Berater, die den Unternehmen helfen sollten, diese gesamten Prozesse schneller voranzubringen. Mhm. Und insofern sind wir in ein vergleichsweise gesichertes Bett gefallen und waren eigentlich von Anfang an recht erfolgreich.
Gab es aber auch zwischenzeitlich Minuten oder Sekunden, wo du daran gezweifelt hast, selbstständig zu werden? Oder wo du es eventuell sogar bereut hast?
Also am Anfang gab es diese Momente nicht. Und ich erinnere mich auch, da gab es noch so einen zweiten interessanten Satz, der bezog sich auf meine Frau, die eine relativ schnelle und pfiffige Angestellte in einem Verlag war und die oftmals vergleichsweise schneller Entscheidungen getroffen hat als ich. Mhm. Dieser Chef, der sagte einmal zu mir: Herr Stickel, Sie schreiben noch an der 5. Optimierung Ihrer Konzeption. Da hat Ihre Frau schon eine Pommesbudenkette aufgebaut und ist in 5 Städten mit ihrer Bratwurst am Markt und hat schon die erste Million verdient. Das fand ich dann auch eine ziemliche Provokation. Habe gesagt, mir selbst gesagt, das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Was ich sagen möchte ist, man muss dann einfach auch mal schnell sein, man muss machen, man darf nicht zögerlich sein. Wer da zu sehr in Schönheit stirbt, der ist schon von 3-4 anderen Wettbewerbern überholt. Mhm. Also das am Anfang, ich kann sagen, natürlich war das auch nicht automatisch alles Gott gegeben, dass da ohne Unterlass der Erfolg auf einen niederprasselt. Mhm. Und auch in den 90er Jahren und Anfang 2000 gab es verschiedene Krisen. Und wie bei den Werbebudgets, so ist das auch in der Beratung so gewesen, dass dann mal Budgets für ein Jahr oder 2 oder 3 eingefroren oder reduziert worden waren. Da haben wir auch gelitten. Da stellte sich dann die Frage, schmeißt man Mitarbeiter raus oder welche Art der Kosteneinsparung gibt es? Mhm. Da hatten wir auch, weil wir einfach grundsätzlich Vertrauen in uns selbst und die Qualität unserer Arbeit hatten, haben wir mal verschiedentlich in der Spitze 6 Monate unsere eigenen Gehälter nicht ausbezahlt. Oftmals hing das auch mit langen Zahlungsfristen der Kunden zusammen. Aber zu Weihnachten war noch immer jedes Gehalt dann auch ausbezahlt. Insofern kleinere Krisen. Ja, natürlich schläft man da auch mal ein paar Nächte nicht gut. Die haben wir dann aber immer mit Vertrauen in uns als Partner gut überstanden und haben nie essentiell zweifeln müssen, ob das denn alles richtig war. Und je länger das voranschritt, umso solider wurde das auch. Und man wusste, man kann sich auf die Partner verlassen, man kann sich auf die Qualität der Arbeit verlassen. Und über allem steht ohnehin die Qualität der Kundenbeziehung. Also Kunden halten und einfach Folgeaufträge generieren. Wer einmal dieses Prinzip halbwegs verstanden hat, der übersteht jede Krise. Und Zweifel ganz generell, ja, überdenken, aber das Wort Zweifel darf nicht auf der Liste eines Unternehmers stehen. Mhm.
Du hast eben deine 2 Partner auch schon mal genannt. Fandest du es einfacher, weil du gerade auch 2 Partner hattest?
Ja, das ist so eine der generellen Fragen, / Probleme für Unternehmensgründer, Unternehmenslenker. Da oben an der Spitze, das ist zwar häufig sonnig und interessant und tut sich viel, aber es gibt auch die berühmte Einsamkeit da oben. Mhm. Insofern war ich von Anfang an dankbar und habe das auch von Anfang an so gewollt, das nicht allein machen zu wollen. Ich habe auch das Prinzip des Teilens immer verstanden. und habe zunächst einen meiner ehemaligen Kollegen gebeten, sich der Herausforderung gemeinsam mit mir zu stellen. Mhm. Und nach 2 Jahren haben wir noch einen dritten hinzugenommen. Und ich erinnere, insbesondere in schwierigen Phasen war das immer eine Bank, wenn man sich besprechen konnte, wenn man Probleme miteinander analysieren konnte, wenn man Lösungswege entwickelt hat, um somit auch mal schwierigere Zeiten besser zu überbrücken und zu bestehen.
Mhm. Ja, spannend. Weil du sagst, du hast dich dann mit den Partnern ausgesprochen, jetzt vielleicht so den Schwenk mal zur Familie. Hast du dich mit deiner Frau auch mal abgesprochen? Also nimmt man Probleme, wenn man sagt, Probleme gibt es nicht, sondern Herausforderungen, nimmt man die mit nach Hause?
Ja, selbstverständlich. Da kann ich sagen, dass die damalige Frau erstens allerbestes Verständnis hatte für mich als Jungunternehmer, dass man da nicht immer pünktlich zu Hause war. Sie war selbst sehr erfolgreich im Management. Und insofern war sie eigentlich diejenige, die mich auch mit angetrieben hat. Weil ich hatte damals schon 2 kleine Kinder. Und da stellt sich auch die Frage, geht man so ein Risiko ein? Aber sie hat mich eher geschubst als gebremst und vorangetrieben und gesagt, mach das, das ist die berühmte Chance, die man einmal hat im Leben.
Ja.
Und ansonsten, ja klar, hat man oft auch über Projekte, über Kunden, über Schwierigkeiten gesprochen. Und ja, man hat sich immer da zugehört und auch mal einen Tipp gegeben. Am Ende hat sich das dann aber auch reduziert. Das lief einfach nach 5 Jahren und da wurde jetzt nicht jedes Problemchen da beim Abendbrot diskutiert.
Und nochmal jetzt zurück zu den Partnerschaften. Das heißt, deine Unternehmensberatung ist dann gewachsen. Ihr habt euch branchenspezifisch spezialisiert und habt dann jungen Unternehmer oder jungen Partner gesucht. Als du das vorhin erzählt hattest, fand ich das Thema so interessant, dass du gesagt hast, da ging es nicht nur um 1, 2, 3%, wie du es damals angeboten bekommen hast, sondern ihr seid direkt mit 25% eingestiegen. Kannst du mir das nochmal ein bisschen näher erläutern?
Sehr gern. Ja, das hast du richtig angesprochen. Als ich da 5, 6 Jahre an Bord war des Unternehmens, wo ich mein Handwerkszeug gelernt habe, war klar geworden, dass man an mir langfristig interessiert gewesen ist. Mhm. Und das Partnermodell dort sah so aus, dass man mit vergleichsweise überschaubaren Anteilen einsteigt, nämlich das bewegte sich so im Bereich 1-2%, und dass man dann über mehrere Stufen in der Spitze an 2, 2,5 oder 3% herankommen kann.
Mhm.
Aber so transparent war das Geschäft damals schon, dass ich wusste, ich generiere hier tendenziell 10-15% des Umsatzes mit von mir betreuten Kunden und eigenständig entwickelten Projektvorschlägen.
Ja.
Und vermutlich auf der Profitseite noch mehr. Da war das nicht gerade lukrativ, dann mit so überschaubaren Zahlen da mit aufgenommen zu werden. Und ich fand das dann wenig attraktiv. Und richtig ist, der Gedanke hat uns dann auch getrieben, für uns zu entscheiden, dass wir das nicht so handhaben wollen.
Mhm.
Denn bei uns stellte sich dann auch nach wenigen Jahren schon die Frage, welchen dieser talentierten jüngeren Berater wollen wir denn langfristig bei uns halten und wie gelingt es uns, dass der nicht die gleichen Gedanken hat, wie wir das hatten. Insofern war unser Modell, eigenständige Gesellschaften neu auszugründen, die mhm. sich dann auf bestimmte Branchen fokussierten und dort die Neupartner, die Jungpartner substanziell zu beteiligen, nämlich von Anfang an mit 25%. Das ist eine Hausnummer, die kann man seiner Frau erzählen. Damit sind auch die Eltern beeindruckt und Freunde sowieso. Weil das muss am Ende ja gewährleistet sein, dass man das einfach als signifikanten Anteil wahrnimmt. Mhm. Und nicht, dass so ein Und-Partner, wie das ja oft bei den Beratungen ist, die dann hinten so das Und-Partner oder Und-Company dran haben. Also so einer aus der Masse der Jungpartner. Bei uns sollte man substanzieller geschäftsführender Gesellschafter werden können. Das ist sehr gut gelungen.
Mhm. Du meinst jetzt mit Und-Partner die Beschreibung des Unternehmens. Also das heißt Müller, Meier und Partner. In dem Fall, ne? Nur dass man das nochmal weiß.
Ja, ja, so ist das. Oftmals verewigen sich ja die Gründer, indem sie den Beratungsgesellschaften da ihren eigenen Namen geben und dann eben hinten dieses Kürzel und Partner dranhängen. Und über lange Sicht ist es dann häufig so, dass die und Partner mehr Geschäft generieren als die Gründungspartner. Und das ist eben dann unfair.
Ja. Interessant, dass du das so sagst mit dem Unfair, weil das hat, glaube ich, eine ziemlich hohe Motivation für jungen Partner dann tatsächlich dann auch mitzumachen, oder?
Ja, das wollte ich damit gesagt haben, dass wer auf Augenhöhe in dem Beratungsgeschäft mitwirkt, der also nachhaltig Kunden händelt, betreut, bei der Stange hält, auch Neugeschäft generiert, das muss sich ein Stück weit in den Anteilen widerspiegeln.
Ja.
Sonst ist derjenige, der mehr Geschäft generiert als andere, einfach am Ende unzufrieden. Beziehungsweise es hat auch ein Stück weit die Tendenz, wer wenig hat, der arbeitet dann auch weniger.
Mhm.
Und insofern ist das nichts Nachhaltiges.
Mhm. Was würdest du sagen, wie kann man erfolgreich im Job als Unternehmensberater sein?
Das ist eine interessante Frage. Lass es mich so beantworten. Natürlich musst du das berühmte Handwerkszeug beherrschen.
Ja.
Du musst wissen, wie man ein Projekt elegant und professionell durchzieht. Und du musst das effizient machen, damit man einfach für alle Beteiligten da ein gutes Ergebnis erzielen kann.
Mhm.
Etwas, was häufig nicht so im Fokus steht, aber was für mich rückblickend eigentlich die wichtigere Eigenschaft war, ist, dass man als Berater ein gewisses Charisma haben muss. Man muss besser sein als der Durchschnitt. Man muss seine Präsentation immer so ausgearbeitet haben, dass da keine Fehler drin sind. Es gibt Kunden, das erinnere ich auch, wenn sie inhaltlich substanziell nichts sagen konnten, dann haben sie sich an einem fehlenden Komma aufgehalten und haben an diesen Dingen herum kritisiert. Also das muss auch perfekt sein. Und was sicherlich die Königsdisziplin ist, das ist die Art und Weise, wie man seinen Kunden führt, die emotionale Nähe, die man sucht, dass man mit Kunden auch in einem freundschaftlichen Verhältnis zusammenarbeitet. Das macht am Ende Spaß für den Berater, aber insbesondere auch Freude und Genugtuung für den Ansprechpartner auf Kundenseite.
Okay, du hast mir jetzt sozusagen erklärt, wie man erfolgreich in deinem Beruf ist. Und aber nochmal meine Frage, wie musst du als Mensch sein, um erfolgreich zu sein in der Unternehmensberatung?
Man ist als Berater nicht gut beraten, wenn man da einen auf, ich sag's mal, Klugscheißer mimt und dem Kunden das Gefühl gibt, man ist ihm haushoch überlegen, sondern idealerweise, insbesondere wenn man wie wir ein umsetzungsorientiertes Beratungsunternehmen ist, muss man sich auf Augenhöhe begeben und muss gemeinsam mit dem Ansprechpartner auf Kundenseite Lösungen entwickeln und eben ihn da so gut es geht und so sehr er bereit ist, das mitzumachen, emotional abholen und für sich und ihn eben Freude bei der Zusammenarbeit generieren.
Mhm. Und du warst ja auch dann logischerweise Chef in der Unternehmensberatung. Auf was hast du da bei deinen jungen Partnern viel Wert gelegt? Also was mussten die dir beweisen sozusagen?
Also da darf ich den jungen Priester zitieren, wer Anführer sein möchte, wer möchte, dass andere Menschen ihm folgen, der ist nicht gut beraten, wenn er Kommandos gibt und befiehlt, sondern die Kunst des Führens ist zu dienen. Mhm. Und dieses Bild passt nicht nur ins biblisch-religiöse Umfeld, sondern auch in Unternehmen, in Familien, in Freundesumfelder. Alle, die sich selbst zum Chef küren und andere kommandieren wollen, die sind am Ende des Tages nicht erfolgreich. Während diejenigen, die andere Menschen überzeugen, erklären, argumentieren, sie mitnehmen, die haben ganz automatisch eine Führungsautorität und Kompetenz. Und das war, obwohl ich das mit der Messe natürlich damals nicht so vor Augen hatte, es war der Zufall, der mich eigentlich das heute so sehen lässt. Ich habe damals eben die Leute immer im Team mitgenommen. Ich habe ihnen versucht vorzuleben, wie man ein erfolgreicher Anführer oder Chef ist. Ja. Nämlich zu erklären, Geduld zu haben, immer wieder Dinge auch zu überarbeiten, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, er ist minder bemittelt oder er ist schlechter als man selbst. Ganz im Gegenteil. Mein Prinzip war auch immer, Kandidaten von der Universität oder von anderen Unternehmen einzustellen, von denen ich die Einschätzung hatte, die sind 2, 3 Klassen schlauer und besser ausgebildet als ich. Mhm. Ich wusste am Anfang, ich habe immer die Autorität durch meine Erfahrung und das ist das Gut, was mich interessant und spannend macht im Gegensatz zu einem Starter. Ja. Aber wenn die mich nach 2, 3, 4 Jahren überholt hatten, was die Qualität der Ausarbeitung anbetraf, dann war das genau mein Ziel, weil ich meine, derjenige, der immer nur Leute, sich mit Leuten umgibt, die nur so sind wie er oder tendenziell schlechter, mhm, wie kann so ein Unternehmen wachsen? Also das, glaube ich, umschreibt ganz gut, welche Qualitäten die Leute haben mussten. Sie sollten erstklassig sein, erstklassig ausgebildet, intelligent und ein Stück weit aber meine Art des Führens, Leader zu sein, zu kopieren. Mhm. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Ich kann vielleicht da auch noch etwas anfügen. Ich habe mit vielen Leuten, die ich vor 30, 35 Jahren eingestellt habe, immer noch einen sehr guten Kontakt. Nicht alle sind bei uns geblieben. Einige sind an Universitäten zurückgegangen. Wir haben, ich glaube, bis zu 10 Professoren hervorgebracht. Andere haben anderswo Karriere gemacht, sind Geschäftsführer geworden. Da gibt es eine Handvoll, mit denen ich heute noch intensiven Kontakt habe und die mir unabgestimmt, aber dennoch übereinstimmend alles sagen: Hans, ich habe dich damals gehasst. Du hast mich so rangenommen, wie kein anderer mich rangenommen hat. Aber, und dabei hatte ich immer das verdammte Gefühl, ich habe nichts eigentlich dagegen zu setzen. Du hattest am Ende eigentlich immer recht. Und das Zweite, ich habe genau deine Techniken bei meinen Mitarbeitern angewendet. Mhm. Und ich kann dir sagen, es hat hervorragend funktioniert. Also das waren so ein paar Hinweise, die ich bekommen habe von ehemaligen Mitarbeitern, die mich da sehr zufrieden haben sein lassen. Mhm. Weil ohne, dass ich das damals so konzeptionell gewollt hätte, da ist ganz natürlich ein Ziel von mir aufgegangen. So sollte es sein.
Ja. Und jetzt nochmal in die Praxis gesehen, was genau hast du denn den Leuten dann gesagt, wenn er sagt, du hast mich hart rangenommen? Also hast du denen den Ball sozusagen wieder zurückgespielt und gesagt, hier, find jetzt mal selbst raus, wie es wirklich funktioniert? Oder was war da das Schwierige?
Ich war immer bemüht, nie jemanden zu verletzen. Das sollte immer ein Soft Landing sein. Mhm. Aber stell dir Folgendes vor, Szenario ist, du präsentierst beim Kunden und alles ist auf den letzten Moment erst fertig geworden. Du kommst mit deinen Folien in Todder und auf einmal entsteht eine unglückliche Situation beim Kunden, das so aussieht, als ob du unprofessionell bist. Mhm. Wie habe ich das gelöst? Ich bin nie in eine einzige Präsentation gegangen, die nicht mindestens 24 Stunden vorher fertig war. Okay. Ich habe anfangs mit jedem jungen Mitarbeiter, mit jedem jungen Berater, habe ich geübt. Mhm. Ich habe gesagt, so, setz dich da hin, ich bin jetzt Kunde und ich kann Ihnen drei Rollen mit Ihnen durchspielen. Ich bin der aggressive Kunde, der ist vergleichsweise einfach zu handeln. Ich bin der normale Kunde, mit dem man kooperativ arbeiten kann. Und die Schlimmsten sind diejenigen, die nichts sagen, von denen man nicht weiß, was denkt er, akzeptiert er das? Also die drei Modelle können wir durchgehen.
Okay.
Und wer da zwei, dreimal diese Trainings mit mir gemacht hat, der war gestellt für jede Kundenpräsentation. Wobei, da ging es dann durchaus mal ein bisschen ruppig zu, weil insbesondere den aggressiven Kunden, den Besserwisser, den muss man durch exzellente Präsentationen und erstklassige Argumente überzeugen, bis er irgendwann still ist.
Mhm. Ja, das ist eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber dann haben sich ja das ganze Training, also es hat ja dann dir auf jeden Fall gezeigt, dass es sich lohnt.
Ja, selbstverständlich. Stell dir jetzt nicht irgendwelche hochtrabenden Dinge vor. Ich sag mal ein paar ganz simple Beispiele. Ja. Da ging es auch darum, wie trete ich formal auf. Mhm. Es darf nicht sein, dass man die Hand in der Tasche hat. Also das erste war, Hände raus, Herr Sandgötter. Mhm. Oder dass man das, weiß ich, das Jackett idealerweise knöpft man das zu. Man steht mit beiden Beinen auf dem Boden, okay. Man schaut sich jemand im Auditorium aus, den man fixiert, man schaut den Menschen in die Augen. Ich sag mal, die Hälfte aller Jungstarter von der Universität, die schauen grundsätzlich an die Decke, wenn sie irgendwas präsentieren, oder die schauen nach unten, okay. Oder denen entgleiten die Gesichtszüge komplett. Also ein anderes Thema ist, halt dir selbst den Spiegel vor und nehme dich so wahr, wie du wahrgenommen werden willst. Und dazu gehört zum Beispiel, dass du hin und wieder einfach ein freundliches Gesicht aufsetzt, mhm. und einen Menschen mal anlachst. Das sind vergleichsweise banale Dinge, ob eine Präsentation professionell aufbereitet gewesen ist. Sowas hat man im Vorfeld sich angeschaut. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man da auch Routinen. Und insofern, das ist das Handwerkszeug eines Beraters, gute Ausarbeitungen zu machen. Aber wie er präsentiert, das ist eine oft unterschätzte Königsdisziplin.
Mhm. Ja, teilweise sagt man doch auch, dass der Inhalt manchmal fast weniger in Anführungsstrichen wert ist, als dann wie präsentiert wird, ne?
Absolut. Ja. Das Zwischenmenschliche ist in der Beratung, ich habe es ja schon ein paar Mal anklingen lassen, extrem wichtig. Und das sind Dinge wie präsentiert man glänzend, wie gewinnt man als Persönlichkeit, wie nimmt man seine Kunden mit, mhm. wie bringt man jemanden dazu, dass er dir vertraut und dass er dir idealerweise einen Anschlussauftrag gibt, wenn ein Projekt abgearbeitet ist.
Mhm. Ich möchte jetzt gerne nochmal auf deine Karriere zurückkommen. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, nicht mehr in der Unternehmensberatung zu arbeiten?
Ich hatte mir gegenüber selbst schon relativ früh so eine Art Gelübde abgegeben. Mhm. Ich wollte nämlich nicht wesentlich älter sein als 50, um als Berater noch auf der Piste zu sein.
Ja.
Und als das so in die Mitte 40, Ende der 40er war, kam noch ein persönliches Thema hinzu. Die Mutter meiner Kinder und ich kamen zu der Überzeugung, dass wir unser gemeinsames Leben nicht fortsetzen wollten. Und damit hat sich das beschleunigt. weil auch das hat dann rückblickend scheinbar ein stimmiges Bild ergeben. Ich bin von einem sehr guten Freund eingeladen worden, nach Brasilien zu reisen zum Urlaub, und habe mich da dann sofort in das Land und später auch in eine Frau verliebt. Und das war dann offensichtlich, dass man dann nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. Und so habe ich diesen Vorsatz, da nicht über 50 hinaus weiterhin in der Beratung tätig sein zu wollen, umgesetzt. Und schließlich, nachdem das alles gemeinschaftlich verhandelt worden war und man im Einvernehmen dann einen neuen Partner identifiziert und definiert hat, beendet. Ich kann sagen, der Mensch, der heute meine Anteile hat, ist jemand, den ich vor 25 Jahren eingestellt habe und der meine Anteile zum Nennwert übernommen hat.
Du musstest mir vorher auch nochmal erklären, was Nennwert ist. Könntest du mir das gerade jetzt nochmal erklären, dass wir...
Ja, wir hatten da ja eine GmbH gegründet. Damals war das noch in D-Mark. Der Nennwert einer typischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrug 50.000 D-Mark. Heutzutage sind das 25.000 Euro. Ja. Und die Idee war, das Unternehmen stets zu schützen, um es auch nach dem Ausscheiden eines Gründungspartners mit in die Zukunft hinüber zu retten, dass sich da kein Altpartner bedient und etwa überhöhte Tarife für seine Anteile verlangt. Insofern war definiert worden, dass man die Anteile an neue Partner zum Nennwert überträgt, also ohne jeden Aufschlag.
Dann sag noch mal kurz, wie viel war das Unternehmen zu der Zeit wert?
Naja, das waren ja am Ende 10 Gesellschaften und jede machte so zwischen 1 und 3 Millionen Umsatz. Und selbst wenn man einen führenden Partner aus einer Gesellschaft herausrechnet, dann fällt das nicht ins Nichts zusammen. Also wenn man so will, kann man einfach die Hälfte annehmen als den eigentlichen Wert. Also insofern hätte man für ein Viertel einer Gesellschaft durchaus 100 oder bis zu 200.000 Euro bezahlen können, beziehungsweise sich erwarten können. Aber nochmals, das war einfach aus gesellschaftstechnischen Gründen unmöglich. Und auch, da habe ich nie dran gedeutet. Und ich bin stolz, ich bin jetzt über 10 Jahre raus aus dem Unternehmen. Die Gesellschaft ist immer noch am alten Standort. Manchmal spaziere ich da vorbei. Ich sehe immer noch das Firmenschild, was ich einmal mit einem Grafiker entwickelt habe. Auch das sind Dinge, die man in meiner Phase des Lebens macht, zurückschaut und sich fragt, welche Spuren hast du denn hinterlassen? Und das ist eine der essentiellen Spuren. Wenn ich da mein Firmenschild, was ich vor über 20 Jahren entwickelt habe, da immer noch sehe, das erfüllt mich mit Stolz. Und das sind immer noch, ich glaube, es sind aktuell noch 40 Mitarbeiter. Also weiterhin 40 Familien werden jeden Monat ernährt von einer Geschäftsidee, die ich vor 25 Jahren oder jetzt glaube ich, es geht in Richtung 30, einmal gehabt habe und zum Leben erweckt habe.
Das heißt nochmal krass, was ich dann nämlich so verrückt daran finde oder so erstaunlich, dass 200 oder 100.000 gegen 7.500, die du dann dafür bekommen hast tatsächlich, ne?
Ja, aber sowas kann man auch gern Reziprozität nennen. Ich habe ja über 20 Jahre oder 15 Jahre waren es, da auch jeden Monat mein Gehalt bezogen und das waren keine knappen Gehälter. Und insofern habe ich in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, ja gut, um nicht zu sagen sehr gut verdient. Und da kann es nicht sein, dass ich diejenigen, die das Unternehmen weiterführen möchte, dass ich denen Steine in den Weg rolle. Die sollen ja auch ihre Chance haben, durch ihre eigene Kraft das Unternehmen weiterzuführen, voranzubringen. Und also beantwortet das deine Frage?
Ja. Ich finde es trotzdem erstaunlich. Ja, aber ja, verrückt. Ja. Also nicht verrückt, aber irgendwie.
Zusatz oder eine weitere Überlegung: Stell dir einmal vor, es wäre nicht so gewesen, und das ist auch eine nackte Wahrheit, sei es Agenturen, Beratungen, jede Art von Servicegesellschaft, die auf die treibenden Persönlichkeiten in aller Regel sind, dass die Gründer zugeschnitten ist, die hören auf zu existieren, wenn der Gründerpartner aussteigt oder wenn er sich, ich meine, die Hälfte aller Gesellschaften dieser Art, die drehen den Schlüssel endgültig rum, wenn sie sich in die Wolle kommen, wenn sie Streit haben. Das ist wie in Partnerschaften zwischen Mann und Frau. Ja. Sehr oft gibt es aus den nichtigsten Gründen Zerwürfnisse, die zum Auflösen der Verbindung führen. Und so ist das bei Gesellschaften auch. All das sollte ausgeschlossen sein. Meine Firma sollte immer in der Hand der aktiv führenden Unternehmer sein und sollte existieren können, auch wenn Einzelne oder die gesamte erste Gründungsgeneration einmal ausscheidet.
Sehr vorbildhaft, finde ich. Schön. Das heißt, deine Reise ging nach Brasilien, neue Frau, neues Glück?
Neue Erfüllung kann man noch hinzufügen. Da ergab sich ein zweiter, ich möchte sagen, logischer Abschnitt in meinem Leben. Ja. Nachdem ich so viele Jahre hier in Deutschland erfolgreich war, konnte ich zwei zusätzliche Aspekte in meinem Leben hinzufügen. Zum einen wollte ich immer schon einmal länger und intensiver in einem anderen Land, in einer anderen Kultur leben. Mhm. Und da es nun gerade Brasilien geworden ist, kam da auch die, wie ich sagen kann, nach meinem Studium herausragendste intellektuelle Forderung auf mich zu. Ich musste nämlich eine neue Sprache lernen, in diesem Fall Portugiesisch. Und das war etwas, woran ich mich sehr stark messen konnte, mit allen Höhen und Tiefen. Da fängt man wieder an. Mit dem
Alter ist es ein bisschen schwerer.
Allerdings, aber man kann vieles kompensieren durch Wiederholung, durch Willen und durch ständiges Anwenden. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, das hat sich dann auch quasi natürlich ergeben, ich wollte, nachdem ich, wie angesprochen, der ein sehr gutes, auch finanzielles Leben hatte, gewissermaßen etwas an die Gesellschaft zurückgeben, und habe dann eine ganze Reihe von Jahren mich im landwirtschaftlichen Bereich, kann man sagen, befasst, beziehungsweise eine nennenswerte Aktivität war hervorgerufen durch ein Gestüt, eine Pferderasse, die in Lateinamerika mit Abstand die größte Rasse ist, in Deutschland nur bei Spezialisten bekannt, aber sehr geschätzt. Habe ich gemeinsam mit anderen Gründern einen Verband, einen europäischen Verband für diese brasilianische Pferderasse gegründet und das in 8 europäischen Ländern aufgezogen und über die Zeit eine ganze Reihe von Pferden dann auch nach Europa exportiert oder importiert. Und Veranstaltungen gemacht und das natürlich alles unentgeltlich. Und eine Reihe von Jahren eben diesen Verband als Vizepräsident geleitet.
In Brasilien hat es ja dann auch damit angefangen, mit deiner aktuell neuen Herzensangelegenheit, das Mentoring sozusagen. Du hast mir erzählt, dass dich jemand angesprochen hat, dass du ihm mal hilfst.
Ja, insbesondere in Brasilien habe ich einen jungen Mann, der ist jetzt Anfang 30, der da ein Internetgeschäft aufgezogen hat, der suchte stets sehr intensiv den Kontakt zu mir. Und unter anderem hat er mich mal auf eine Veranstaltung mitgenommen, wo er als Referent eingeladen worden war. Mhm. und sagte, Hans, kannst du da nicht mitkommen? Vielleicht kommt irgendwas, eine kritische Frage, dann kannst du ja auch mit einspringen. Mhm. Und das habe ich dann gern getan und es kam auch so. Der hat dann auf der Bühne vor 300 Leuten, sagt er, diese Frage möchte ich jetzt gern mal an meinen Mentor Hans weiterreichen. Und dann musste ich da gewissermaßen ein Co-Referat aus dem Auditorium heraus zum Besten geben. Und das war eigentlich das erste Mal, dass dieser Begriff Mentor im Zusammenhang mit mir genannt worden war. Ich habe mich dann intensiver damit befasst. Mhm. Und ja, tatsächlich, der Schlüsselsatz ist, ich gebe mein Wissen, meine Erfahrung aus einer erfüllten beruflichen Karriere und unternehmerischem Wirken gewissermaßen an die nächste Generation weiter, gebe dort Orientierung, Inspiration, löse Problemchen. Wobei, ich glaube, auch darüber sollten wir vielleicht noch ein Wort verlieren. Ich helfe insbesondere, wenn sich die Leute mental mit ihren Dogmen, mit ihrem manchmal angeschlagenen Selbstbewusstsein ein Stück weit im eigenen Wege stehen.
Was rätst du Menschen, die ihren Weg finden wollen?
Vielleicht auch wieder nur eine Allerweltsweisheit. Oftmals umgibt man sich eben mit Leuten, die selbst große Zweifel haben, die allzu häufig sagen, warum machst du denn das? Das ist doch viel zu viel. Hast du keine Sorgen, dass das schief geht? Bleib doch lieber da, wo du bist. Mhm. Und die solche größeren Fragen über die Gestaltung einer Karriere schlicht und einfach wegignorieren. Mhm. Also da, um wiederum auf deine Frage zurückzukommen, was rate ich denen? Da rate ich Dramatisches. Da sage ich, redet nicht mit Leuten, die ohnehin nur negative Energie haben. Die Zögerer und Zauderer und Zweifler, wo sollen die dich hinbringen? Mhm. Von denen bekommst du keinen Rat. Also besorg dir Bücher, besprich dich mit anderen Leuten, die inspiriert sind. Oder, auch das kann ich gern hier zum Besten geben, such dir jemanden wie mich, such dir einen Mentor und sprich mit einem Erfahrenen drüber, was man im Leben, im Berufsleben gestalterisch tun kann.
Wir kommen so langsam zum Ende. Hast du noch mal so zum Schluss noch mal drei Tipps, die man auf dem Weg beim Start-up gründen, beim Karriere machen, beim für sich erfolgreich werden noch mal auf keinen Fall missen sollte?
Warte nicht, bis dich ein Schweizer anruft und dich fragt, willst du selbstständig werden oder willst du Apparatschik bleiben? Sondern fang an, dich selbst mit der Frage auseinanderzusetzen. Bist du eher der sicherheitsorientierte Mensch, der in einem gesicherten Umfeld eines Großunternehmens sein Leben lang bleiben möchte und vielleicht durch verschiedene Wechsel von Unternehmen Karriere macht? Oder möchtest du hinüberwechseln in eine Selbstständigkeit, in eine Selbstbestimmtheit, in ein berufliches Leben, was dir am Ende des Tages wahrscheinlich auch mehr Freude und Zufriedenheit, wenn nicht sogar mehr Glück bringt?
Also, aber auch mehr Arbeit.
Ja, aber Arbeit, die dich erfüllt und Arbeit, die dich motiviert. Ich will nicht spekulieren darüber, wie viele Menschen und wenn es noch so sehr die DAX-Unternehmen sind, wie viele schon ab 10:30 auf die Uhr schielen und sich fragen, wann ist der Tag nur vorbei, damit ich nach Haus gehen kann. Mhm. Also ich habe zu viele Kunden gehabt, von denen sehr deutlich geworden ist, dass sie da entweder ihre Zeit absitzen und sich in irgendeiner Funktion es sich bequem gemacht haben.
Schrecklich.
Ja, aber das wissen sie noch nicht einmal. Der Name überstrahlt alles und sie glauben, das ist richtig so. Diese Menschen werden erst im letzten Drittel ihres Berufslebens anfangen zu zweifeln, ob das denn alles so richtig war. Mhm. Aber dann ist es in aller Regel schon zu spät, weil auch das muss klar gesagt werden. Mit 45 oder mit 50 muss man sich die Frage nicht mehr stellen, sich selbstständig zu machen. Dann ist der Zug abgefahren. Da gibt es viel zu viele junge Leute, die dann schon als gierige Wettbewerber den Markt schließen. Die zweite Empfehlung war auch eine Technik, die ich in meinem Leben immer angewandt habe. In Managementbüchern nennt man sowas, denk die Dinge vom Ende her. Mhm. Also was ich damit meine, ich habe mich bei solchen Schlüsselentscheidungen, ob ich rechts oder links gehen soll, habe ich mich immer gedanklich 5 oder 10 Jahre in die Zukunft gebeamt und habe mir vorgestellt, wie wirst du in 10 Jahren oder in 5 Jahren, das reicht auch, darüber denken, welche Entscheidung du an der Stelle getroffen hast. Ja. Und ich konnte mir immer vorstellen, dass ich happy bin mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Und das nenne es Intuition oder wie auch immer. Der Punkt ist, nicht unreflektiert in irgendetwas hineinstolpern, sondern sich im Vorfeld Gedanken machen, ob das alles so sinnvoll ist und was es braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Ja, dritter Punkt, also man muss das lieben, was man tut, was man machen möchte. Man muss rund um die Uhr arbeiten. Dieses ganze Gefasel, dass man in 4 Stunden irgendwie reich werden kann, was einem hin und wieder mal im Internet vorgegaukelt wird, das ist alles großer Blödsinn. Also wer etwas aufbauen will und je komplexer das Thema ist, umso mehr muss man sich damit darauf einstellen, der wird arbeiten. Und zwar, das können gern auch mal 7 Tage die Woche sein oder das kann von morgens 6 bis abends 8 oder 9 oder 10 gehen. Mhm. Aber das sind überschaubare Zeiträume und das Resultat, nämlich die Zufriedenheit, die Erfülltheit und das Glück, das ist unbezahlbar. Insofern jeder, der in sich diese Gier spürt, sich mit einem eigenen Thema auseinanderzusetzen, dem möchte ich zuraten, tust, warte keine Minute, sondern tu es jetzt.
Was ich leider vorher noch nicht gefragt habe, was ich aber unbedingt noch mal stellen muss, bevor ich die allerletzte Frage stelle, ist, ich wollte noch mal auf das Thema Frauen in Unternehmensberatung eingehen. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Wenn du darauf aus bist, dass ich nun etwa irgendetwas Frauenfeindliches oder Verächtliches sage, dann bist du auf dem Holzweg. Nein, ich bin der allergrößte Freund von Frauen in der Beratung gewesen, wie ich der allergrößte Freund und Fan von Frauen insgesamt in der Berufswelt bin. Vielleicht auch an einem simplen Beispiel festgemacht. Es gibt kein erfreulicheres Meeting, wenn da nicht 1 oder 3 Frauen sitzen. 2 ist keine gute Zahl. Okay. Das kann ich dir aber auch erzählen. Okay. 2 Frauen, die kommen gern mit sich selbst in Todder und dann gibt es die berühmte Stutenzickigkeit. Mhm. Während wenn es 3 sind, dann reißen die sich auch zusammen. Aber das will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich will sagen, in jedem Meeting, wo eine Frau dabei sitzt, benimmt sich in erster Linie der Mann mal ordentlicher. Mhm. Er hält sein Testosteron unter Kontrolle. Diese ganze Wichtigtuerei fällt weg. Man ist durchgängig höflicher. Und es macht einfach Freude, die positive Kraft einer Frau in einem Meeting dabei zu haben, die ohne Ausnahme immer eine andere Sicht auf die Dinge hat, immer oft sehr viel pragmatischer ist als Männer, die sich in irgendwelchen wichtigtuerischen Vorträgen verlieren. Also ich mag Frauen und speziell auf die Beratung bezogen. Ich habe am Ende in meinem Team war die Hälfte waren Frauen und die beste einer dieser Gesellschaften war auch eine Frau, eine promovierte Frau, also mit allen akademischen Weihen ausgestattet, aber am Ende des Tages einfach nur eine ausgesprochen freundliche und nette Persönlichkeit, der es auch gelungen ist, die besten Kundenbindungsraten zu erzielen, weil sie einfach freundlicher, netter, unkomplizierter mit den Kunden umgegangen ist, als das vielleicht einem Mann gelungen wäre. Also lass es mich zusammenfassen. Jede Frau, die mit sich im Reinen ist, eine Frau zu sein, die mit ihrem natürlichen Charme, mit ihrer natürlichen Anziehungskraft in der nach wie vor ja eher männerdominierten Berufswelt sich auf ihre Kapazitäten und Kompetenzen konzentriert, wird viel leichter ihre Ziele erreichen und wird Menschen mitnehmen können und wird Projekte erfolgreicher werden lassen.
Das motiviert. Vielen Dank. Jetzt aber dann tatsächlich doch zu meiner allerletzten Frage. Stell dir vor, du wirst eine Präsentation auf einer Bühne halten und du hast eine schöne Präsentation vorbereitet. Diese wird aber aus irgendeinem Grund ist die gelöscht, der USB-Stick ist weg und du hast jetzt Zeit oder hast die Chance, eine Folie dieser PowerPoint-Präsentation, die sonst weiß ist, mit einem einzigen Satz, also ein Zitat sozusagen von dir, das darfst du draufschreiben, was dann die ganze Zeit im Hintergrund deines Vortrags drauf zu sehen sein wird. Welcher Satz wäre das?
Werden Sie Teil meiner wertvollsten Sammlung, die ich habe. Und die Sammlung heißt Beste Momente in meinem Leben. Meine wichtigste Sammlung ist die Sammlung von wertvollen Momenten, nämlich Momenten mit Menschen, mit Freunden, mit Leuten, die ich neu kennenlerne. Das sind Intervalle, Stunden, Gespräche, an die man sich über den Tag hinaus erinnert und die am Ende des Tages die Bedeutung von sich selbst und den Menschen, mit denen man sich umgeben hat, ausmacht. Und ich kann sagen, heute ist meine Sammlung interessanter und reicher geworden. Ich danke dir sehr für das Interview.
Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank noch einmal, Hans, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir und deinen Mentees spannende Erfahrungen und viel Erfolg beim Gründen toller Startups. Toll fand ich, dass Hans so ehrlich war und erzählt hat, dass er selbst mit den jungen Beratern das Präsentieren übt. Woher sollen sie auch sonst ihr selbstsicheres Auftreten nehmen? Jeder muss am Anfang nur mal üben. Macht euch also keine Gedanken, wenn etwas nicht von Anfang an funktioniert. Übt es immer und immer wieder. Am Ende wird es sich lohnen. Vielen lieben Dank auch dir fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen, via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.